Ja, wir haben die Geschichte von Jesus Christus eben ein bisschen nachempfunden, nacherzählt bekommen von meiner Person. Ich habe dieses Gleichnis überschrieben mit 25%. Und diese 25%, die machen den Unterschied aus. Wenn du 100 Mitglieder hast oder 4000, wie es oft in den Großkirchen der Fall ist, und es kommen nur 25% zum Gottesdienst, aus welchen Gründen immer, dann ist das sehr wenig. Wenn dagegen 25% unserer jungen Generation alle Leiterfähigkeiten haben und sie einsetzen, dann ist das viel. Wenn du eine Liebeserklärung machst oder dich nochmal zurückerinnerst, wann du sie das letzte Mal gemacht hast und formulierst vielleicht Folgendes: Mein Schatz, mein Ein und Alles, ich liebe dich mit 25% meines Herzens. Dann mag das sehr ehrlich sein, aber ist nicht so ganz prickelnd. Aber wenn du formulierst, mein Schatz, mein Ein und Alles, du bekommst 25% meines Eigentums und meines Ersparten, dann sprechen wir von einer guten Partie. 25% machen den Unterschied. Wenn du von deinem Gehalt, das du erhältst oder mal erhalten wirst, Steuern, Versicherung und sonstige Dinge abgezogen werden, dass du nur noch 25% netto übrig hast, dann ist das durchaus ein Grund, sich zu ärgern. Wenn deine Partei, wir haben ja dieses Jahr ein sogenanntes Wahljahr, wenn deine Partei, die du wählst und bevorzugst, die absolute Mehrheit erreicht, hat und jetzt nur noch 25% kriegt, dann ist das ein starker Verlust. Aber wenn eine Partei sich zum ersten Mal zur Verfügung stellt und 25% im ersten Anlauf erreicht, dann ist das eine Sensation. Und jetzt kann es sein, dass du mal von einer Bank oder sonst wo im Internet ein Angebot bekommst: Investiere bei mir und du bekommst 25% Zinsen. Dann rate ich dir nur, lass die Finger davon weg. Das ist unseriös. Es ist natürlich extrem viel. Aber ihr merkt schon, 25% machen den Unterschied aus. Und davon war Jesus Christus überzeugt in seiner Geschichte, die unter dem Begriff das vierfache Ackerfeld bekannt geworden ist. 25% werden die Welt verändern. Das sind die Menschen, die etwas Unwiderstehliches, Kraftvolles in sich tragen, was andere wiederum anzündet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Das sind die Menschen, die eine Kraft, eine Liebe, eine Hoffnung in sich tragen, die sämtliche Stürme dieser Welt und auch Ängste überwinden. Und genau davon handelt meines Erachtens diese Geschichte, die Jesus Christus seinen Freunden erzählt hat und die in drei Evangelien wiedergegeben wird. Es ist eine Geschichte, die vom Reich Gottes handelt, also der Herrschaft Gottes auf dieser Welt, wo sich Gott durchsetzt und wie er sich zeigt, wie er wirklich ist. Es geht offensichtlich darum, dass seine göttliche Liebe siegt und seine Barmherzigkeit triumphiert. Es geht also darum, dass wir ein Vertrauen in uns tragen zu diesem mächtigen Gott, der die Kraft hat, Berge zu versetzen und unser Leben zu verändern, zu retten. Es scheint doch so zu sein, dass wir eine Kraft in uns tragen, die überwältigend ist. Und das Gute, das Gott vorgesehen hat für die Menschen, sichtbar macht. 25% reichen aus, um Gottes Herrschaft sichtbar zu machen. Und es wird die Welt verändert. Aber natürlich weiß ich, dass es da, bitte die nächste Folie, natürlich weiß ich, dass es da immer so eine Spannung gibt in dieser ganzen Geschichte. Denn es wird ja auch davon 75% geredet, bei denen nichts passiert, beziehungsweise wo zwar etwas entsteht, aber keine bleibende Frucht bringt. Und ich habe dieses Gleichnis immer als ein sehr deprimierendes Gleichnis empfunden. Ach, 75%. 75% der Menschen werden das Heil in Christus nicht annehmen. Also ich finde das eine erschreckende Nachricht. Aber ich weiß auch von der Dynamik der Kraft der 25%. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus seinen Freunden den Mut machen wollte, schaut nicht auf das Äußere, schaut nicht auf die Zahlen. Mit Mathematik haben sowieso nicht so viele was am Hut. Dominik ist natürlich ein Meister darin. Sein Lieblingsfach, glaube ich, gewesen. Aber 25% können alles verändern. Wir sind umgeben mit mindestens 25% von Lügen. Aber 25% Wahrheit verändern die Welt. Da gibt es vielleicht 75%, die Gott nicht den Mut haben, sich auf Gott einzulassen. Aber wenn sie den 25% begehen, die es gewagt haben, dann öffnet sich ihr Herz. Da gibt es vielleicht 75%, für die Gott überhaupt keine Alternative darstellen. Aber wenn sie auf einmal Menschen kennenlernen, die es glaubbar vorlegen, dass das Verzicht auf bestimmte Alternativen ein viel größeres Glück versprechen, dann fangen sie an, ihr Leben neu zu überdenken. Und es mag sein, und ich bin auch davon überzeugt, dass 75% der Menschen durchaus glücklich sein können und glücklich sind ohne Gott. Aber ich bin davon überzeugt, wenn Menschen mit 25% des Heiligen Geistes erfüllt sind, dann wissen sie, das ist keine Alternative. Also 25% oder 75%. Und spätestens jetzt wisst ihr als gute Zuhörer, ja, heute darf ich mich entscheiden. Zu welcher Gruppe will ich gehören? Zu den 25% oder zu den 75? Wohin stelle ich mich? Jesus erzählt diese Geschichte von dem Seemann, der mitten bei seiner Arbeit ist. Da gibt es diesen Trampelpfad zum Brunnen, dieser feste Weg, also nicht zur Toilette. Es war wahrscheinlich der Weg zum Tunnel, zum Brunnen. Und man ist klar, wenn man Wasser tragen muss, man nimmt den kürzesten Weg mitten über so ein Ackerfeld. Da kann aber nichts mehr drauf wachsen. Dann kann man es oft nicht erkennen, wenn viel Wind da ist, dass vielleicht da Felsenboden unter dem Boden ist. Aber trotzdem fällt da Samen hin. Und nicht immer ist erkennbar, was ist denn da schon alles im Boden drin? Und sehr oft kommt das Unkraut oder Dorn hervor und erstickt das, was da eigentlich wachsen soll. Es sind 25% gute Boden, wo eine hundertfache Ergebnis herauskommen kann. Schauen wir uns einmal diese Geschichte an. Ich bin davon überzeugt, das ist so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass es nicht nur darum geht, wo du stehst, sondern dass es auch eine Wegbeschreibung ist, wie du zu den 25% hinkommen kannst. Ich entdecke in dieser Geschichte einen Prozess. Aber beginnen wir einfach mal mit dem ersten Beginn. Dort lesen wir diesmal ein Zitat aus dem Matthäusevangelium. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus, also es ist offensichtlich früh morgens, und setzt sich an den See. Wir wissen nicht, ob er schon gefrühstückt hat oder ob er sein Frühstück mitgenommen hat und sagt, jetzt setze ich mich mal an den See. Und das ist natürlich schon richtig romantisch, gell, so am See zu sitzen, vielleicht sogar noch einen Sonnenaufgang mitzuerleben. Jesus war ja ein Frühaufsteher. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber eins ist klar, er sitzt jetzt an dem See, der Tag beginnt gerade und dann heißt es im nächsten Satz schon, von allen Seiten kommen Menschen herbei. Sie kommen, um etwas von ihm zu erhalten. Da, wo es noch möglich ist, setzen sie sich direkt neben ihm, wenn der Platz nicht schon vergeben ist. Sie bestürmen ihn mit Fragen, mit ihren Sorgen und sie wollen ihn vor allen Dingen berühren. So sagt es in der Matthäus, gibt es das so wieder. Aus unserer menschlichen Perspektive, was wir zum Reich Gottes zählen, müssten wir an dieser Stelle sagen, wow, das ist Erweckung, das möchte ich auch mal erleben, dass hier rappelvoll alles ist und die Leute draußen Schlange stehen, nur um unseren Gemeindeleiter zu berühren oder seine Frau, weil Kraft von ihnen ausgeht. Aber ganz so romantisch ist die Szene nicht mehr. Wenn der Mensch nur an sich denkt, ist ihm alles andere egal. Also es ist ein gewaltiges Gedränge da. Sie wollen als erster Jesus berühren. Da wird geschubst geboxt vielleicht sogar. Da wird nicht der Ellenbogen zur Begrüßung rausgesteckt, sondern um ranzukommen an Jesus. Und wir kennen leider manchen traurigen Bericht, wo solche Massen wirklich zu vielen Todesfällen geführt haben. Jesus ist nicht todesmutig. Er lässt sich von seinen Freunden, die ein Boot besitzen, auf den See fahren, um in Sicherheit zu sein. Und nun sitzt er mit diesen Freunden in diesem Boot. Und ich stelle mir das in meiner Fantasie vor, dass er anfängt, auf einmal aufzustehen in diesem Boot und seine Hand zu heben. Das ist eine gute Sommerlageregel. Wenn man die Hand hebt, sollen alle anderen still sein. Und offensichtlich haben die das damals auch schon verstanden, ohne es zu wissen. Ich kann mir vorstellen, wie sie angeschaut haben. Da, Jesus, der Rabbi, er will uns was sagen. Still, still. Hey, still sein. Jetzt zuhören. Und dann erzählt er eben diese Geschichte vom vierfachen Ackerfeld. 75% seiner Reden wird nichts einbringen. 75% seiner Predigten werden vom Wind verweht, hinterlassen keine Spuren, verpuffen ohne fruchtbringende Wirkung. Das ist alles andere als eine guten Morgenpredigt. Das ist nüchtern, realistisch. Ist das der Triumph der Realität über unser Leben? Tausende von Menschen. Aber Jesus kann bei den meisten nichts erreichen. Seine Worte erreichen zwar die Ohren, seine Taten werden zwar gesehen, aber das Herz bleibt leer, weil es verschlossen ist. Hinterlässt keine göttlichen Spuren, dort keine Wirkung. Deswegen kein Wunder, wenn Jesus am Ende dieser Geschichte erzählt, wer Ohren hat zu hören, der höre, der lasse sich darauf ein, was ich jetzt gerade gepredigt habe. Ja, woran wird es gehen? Und ich finde, in dieser Geschichte finden wir eine ganz einfache Message, die vielen von uns bekannt ist. Der Prozess. Die erste Szene geht darum, dass der Samen auf diesen Weg fällt. Und sofort kommen die Vögel und picken es weg. Ja, die Vögel der Informationsflut, die Vögel der Angst. Und auch in Gemeinden gibt es manch schräge christliche Vögel, die auch ihre Aufgabe darin sehen, das gute Wort Gottes nichtig zu machen, wegzunehmen, zu klauen. Eben nicht zu ermutigen, sondern zu deprimieren. Aber es gibt ein Markenzeichen und der Text gibt es auch wieder, ich habe ihn mal hervorgehoben, sie verstehen es nicht, was Jesus sagt. Und genau darin besteht der Unterschied zwischen seiner Schülerschaft. Die haben es auch nicht verstanden. Das Problem ist nicht darin, dass du das nicht verstehst, was Jesus sagt. Es ist nicht das Problem, dass du manche Bibeltexte nicht verstehst. Das Problem ist, wenn du dann die Bibel zuschlägst und sagst, damit kann ich nichts anfangen. Die Schüler von Jesus haben ihn danach gefragt. Erklär uns dieses einfach. Wir haben zwar die Worte gehört, wir verstehen den Inhalt dieses Textes, aber wir verstehen nicht, was das mit dem Reich Gottes zu tun hat. Bitte bring uns das bei. Wir brauchen eine gesunde Neugierde. Wir brauchen einen Hunger, einen Durst, um Gott wirklich zu verstehen, ihn zu erkennen. Damit fängt es an. Wenn das dir alles langweilig ist, wenn du die Ohren auf Durchzug stellst, dann hast du an dieser Stelle schon verloren. Es ist dir unmöglich, zu den 25 dazugehören. Du brauchst dieses Verlangen, ich will es verstehen lernen. Wer sucht, der wird finden, hat Jesus gesagt. Also möchte ich uns ermutigen, fangen wir an, neu zu suchen. Wenn wir die Bibel lesen, zu sagen, das habe ich nicht schon 10, 100 Mal gelesen, sondern ja, ich lese diesen Text ganz neu, weil ich möchte dich kennenlernen darin. Ich möchte verstehen, was du sagst und was du mir dadurch heute sagen möchtest. Und ich bin überzeugt, viele unter uns können jetzt Geschichten erzählen, wo sie ganz bekannte Texte gelesen haben und auf einmal spricht ganz neu zu ihnen und sagt, das habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört in diesem Text. Das also ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Vertiefen. Denn die zweite Szene ist, dass der Samen auf einen Boden fällt, wo Stein drunter ist. Also ein harter Grund da ist. Wenn dein Herz hart ist wie Stein, dann wird da nichts Gutes drauf wachsen können. Du brauchst ein weiches Herz. Schon die Propheten haben davon gesprochen und Jesus ist Jude. er kannte sich damit aus. Er hat gesagt, ich Gott nehme euch das steinerne Herz heraus und gebe euch ein weiches Herz. Und dieser Prozess, diese Lebensveränderung geschieht durch Wort und Geist. Da, wo du nur das Wort hast, ohne dass der Heilige Geist mit reinkommt, wird dieses Wort dich verhärten, entmutigen, verkrampfen, belasten, weil du sagst, wie soll ich das leben? Nehmen wir allein die Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Oder wie Matthäus es formuliert, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Dann liest du das und sagst, boah, was für eine Last. Und es erdrückt dich, wenn du nur das Wort hast. Komm aber Wort und Geist zusammen, entsteht neues Leben. Wie schon zu Beginn der Schöpfung. Gott sprach und der Geist Gottes setzte es in Leben um. Wir brauchen also eine Vertiefung, eine Verwurzelung. Paulus hat es mal mit den Worten formuliert, seid verwurzelt in der Liebe Gottes. Diesen Mut brauche ich, dass ich Gott mein Herz hinhalte. Es geht nicht um das, was ich verstehe. Das ist sehr gut und damit fängt es an. Aber wenn ich etwas verstanden habe, darf es und soll es tiefer rutschen in mein Herz. Das Herz ist das Bild in der Bibel dafür. Das ist meine Entscheidungszentrale. Das ist mein Wert, aufgrund ich meine einzelnen Entscheidungen im Alltag treffen werde. Wenn da die Liebe in dir verankert ist oder verwurzelt ist, wirst du alle deine Entscheidungen aufgrund dieser Liebe treffen. Wir brauchen diese Verwurzelung. Und als nächstes kommt das Vertrauen. Also ganz einfach zu merken, wollt verstehen, vertiefen, vertrauen. Vertrauen deswegen, weil jedes Mal, wenn ich mich dafür entscheide, verbindlicher, klarer, eindeutiger mich auf Jesus Christus einzulassen, so wie wir es in den Liedern eben auch neu gehört haben, dass ich mich ihm hingebe. Immer wenn ich diese Entscheidung treffe, muss ich anfangen jetzt auch zu vertrauen, dass Gott wirklich Gutes mit meinem Leben vorhat. Und ich benötige dieses Vertrauen, weil es in dieser Welt fantastische andere Alternativen gibt. Und diese Alternativen haben immer Reiz auf mich. Auch wenn es in einem Lied hieß, verliert seinen Reiz. Aber es verliert nicht permanent seinen Reiz. Und Jesus nennt drei Bereiche, die so stark reizvoll sind, dass sie uns nicht auf den Nerv gehen, dass wir uns davon distanzieren, sondern die Besitz haben wollen von unserem Herz. Und das Erste, was er nennt, hört auf den Lehrer, Jesus, sind die Sorgen. Warum sind wir so ansprechbar auf Sorgen? Sie bereiten unserem Leben keine Freude. Sie stellen nichts Gutes für unser Leben dar, aber wir sind so anfällig dafür, dass wir uns nur noch um die Sorgen kreisen. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon da? Sorgen wollen Herrschaft, Stimmrecht in unserem Herzen haben. Sie sind eine fantastische Alternative, aber sie sind keine gute Alternative. Das Zweite ist Reichtum. Oh, wir hören diese Stimmen berechtigterweise. Was wird Corona alles mit uns machen? Die Wirtschaft, wird sie so gut erhalten bleiben? Und viele sind schon arbeitslos geworden und viele müssen ihren Laden dicht machen. Das ist wirklich schlimm. Aber dies betrifft, können jetzt für sich überprüfen. Ist es das wirklich das Einzige, was deinem Leben Qualität gibt? Es gibt Qualität, ohne Frage. Aber wenn die Arbeit oder die Sorgen zu deinem Gott werden, zu deinem Lebensinhalt werden, dann ist jetzt vielleicht die Frage mal dran, können sie mir wirklich das geben, was mein Leben lebenswert macht? Reicht das aus, dass ich meinen ganzen Halt daran finde? Ja, es ist sehr reizvoll, seine Sicherheit in seinen Kapitalanlagen zu haben oder in Versicherungen, die man abschließt. Und jeder muss für sich prüfen, inwieweit er sich darauf einlässt. Aber Jesus hat da kein Hehl draus gemacht. Er hat gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht dem Geld dienen, dem Reichtum, alles, was damit zusammenhängt und mir. Wir sind nicht kompatibel. Ich lasse mich nicht halbieren. Deswegen muss ich vertrauen. Und dann gibt es noch die Lust auf das Schöne. Also alles das, was ich gerne haben möchte. Auch das ist so reizvoll. Und ich weiß, wenn ich Jesus nachfolge, bedeutet das auch manchmal Verzicht. Verzicht an Zeit. Die Entscheidung, eine Jugend zu leiten, bedeutet auch Verzicht auf Zeit. Bis 12 Uhr habt ihr hier gesessen. Oft. Wow. Dafür konnte man dann vielleicht kein Handballspiel gucken. Oder ein Fußballspiel darauf verzichten. Das Schöne, was ich so gerne mache. Manchmal muss ich auf etwas verzichten. Versteht ihr, warum ich sage, wir brauchen Vertrauen? Dass das, was Gott mir an Berufung, an Stimmrecht in mir auferstehen lässt, dass ich jetzt vertraue, wenn ich das lebe, dann ist es das Beste für mein Leben. Und ich muss zwar auf etwas verzichten, aber ich werde Gutes dazu gewinnen, Besseres dazu gewinnen, Haltvolleres gewinnen. Das ist Vertrauen. Und ihr merkt schon, wie diese Gedanken alle zueinander passen und tatsächlich einen Schritt darstellen. Es fängt an, ich muss erstmal überhaupt verstehen, was Gott von mir will. Wenn ich es verstanden habe, dann brauche ich die Vertiefung. Die Vertiefung in der Liebe Gottes, Vertiefung auch dadurch, dass ich das tue, was er sagt. Aber sobald ich anfange, das zu leben, was Gott sagt, kommen die Alternativen, die mich ablenken wollen, wirklich geradeaus zu gehen. Und deswegen ist dieser letzte Punkt, den Jesus nennt, auch so wichtig verbunden. Denn es geht bei den 25% um Frucht. Und da hat Jesus Christus seine Freunde auch nicht in Unwissenheit gelassen. Er hat ihnen sehr deutlich gesagt, wann Frucht in ihrem Leben entsteht. Johannes 15, da sagte: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, das nenne ich Verbundenheit. Das ist Verbindung. Wenn ihr in mir bleibt, also offensichtlich haben wir die erste Verantwortung, wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt er in uns und unser Leben wird viel Frucht bringen. Aber sind wir getrennt von ihm, gibt es keine Frucht. Die gute Nachricht ist, ich muss nichts produzieren. Es kommt nicht auf meine Leistung an, es kommt auf meine Verbundenheit an. Die Frucht lässt Gott selbst, lässt Jesus Christus selber durch seinen guten Heiligen Geist in mir entstehen. Aber ich brauche dafür die Verbundenheit. Und Verbundenheit ist nichts anderes, wie ständig in Kontakt mit Gott zu sein. Deswegen kann Paulus es einfach mal so rausschreiben: Betet ohne Unterlass. Lasst euch niemals unterbrechen. Seid ständig im Gespräch mit Gott. Das ist möglich. In Gedanken, mit einem kleinen Hilferuf, mit einer kleinen Erinnerung: Herr, ich habe ein Gespräch vor mir, hilf mir. Das sind keine langen Sätze. Ich kann ständig mit Gott verbunden sein. Und er freut sich darüber. Und dann sagt er, dann entsteht Frucht in meinem Leben. Und genau dazu möchte uns Jesus Christus heute ermutigen. Wozu willst du gehören? Zu den 75%, die einfach ihres Lebens fröhlich leben und des Weges gehen, manchmal sagt Jesus, das ist der breite Weg, weil der so bequem ist. Dann bedienst du dich sämtliche Alternativen und sagst, ja, ich lasse mir das Leben gefallen, ich genieße mein Leben. Aber es ist auch möglich, das Leben zu genießen, wenn man zu den 25% gehört. Es ist eine ganz andere Art von Qualität, aber es lohnt sich. Und ich möchte uns gegenseitig Mut machen. Auch ich bin immer jemand, der schnell mal wieder auf die 75% Seite rüberfällt. Es gelingt doch auch einem Pastor nicht ständig, in Verbindung mit Jesus zu sein. Wenn man berufswegen dauernd die Bibel liest, glaub mir mal, das geht ganz schnell, dass Nullverwurzelung stattfindet. Und wie oft ertappe ich mich, dass ich Bibel nur für den anderen lese? Das macht ihr natürlich gar nicht. Und ihr habt es auch gar nicht so gehört. Ihr habt es nur für euch gehört. Oder doch nicht? So oft ertappe ich mich dabei, dass ich weiß, wie wichtig es ist, in der Bibel für mich zu lesen. Wie gut es ist, eine Auszeit mit Gott zu haben und mit ihm zu reden, in mein Kämmerlein zu gehen. So oft habe ich das gelesen. Ich weiß es. Aber denkt ihr, ich mache das dauernd? Nein. Deswegen möchte ich uns dazu ermutigen. Lassen wir uns immer wieder auf diesen Prozess ein. Lass uns Hunger danach haben, Gott zu verstehen, was er sagt, was er meint. dann lasst uns mutig sein zu sagen, ich will in deiner Liebe immer tiefer verwurzelt sein und ich werde das tun, was du sagst, denn dann ist mein Herz nicht hart wie Stein, sondern mein Haus, mein Lebenshaus ist auf einem sicheren Fundament gebaut und da gehört Felsen hin und nicht Sand. Und dann lasse ich mich vielleicht nicht ganz so schnell ablenken und darüber ärgern, wenn ich mal auf etwas verzichten muss, was mir durchaus Spaß macht, weil ich sage, das Gespräch, was jetzt Gott möchte, dass ich es tue, ist wichtiger als das Fernsehprogramm, ist wichtiger, als dass ich meine Füße hochlege. Und es wird mich mehr mit Freude und der Liebe Gottes erfüllen, als meine Chillzeit. Und deswegen lebe ich in diesem Moment, wo ich mich dafür entscheide, in Verbundenheit mit Christus. Und der Geist Gottes wird mich mehr als 25% erfüllen. Und glaubt mir, wer das geschmeckt hat, wer das gesehen hat, wer Feuer und Flamme für Jesus weiß, wie sich das anfühlt, der sagt, Mensch, warum war ich so oft dumm und unverständig, mich nicht darauf einzulassen? Und so möchte ich diese Predigt mit einem Wort aus Kolosser 3, Vers 17 enden lassen. Da sagt Paulus, alles, was ihr tut, im Wort oder Werk, also im Reden und im Tun, alles, jetzt wiederholt er, damit er nicht missversteht, das alles tut im Namen von Jesus Christus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Aha, Dank ist klar. Dank vernichtet Sorgen. Und dass ich etwas tue, was Gott mich beauftragt, im Wort und in Tat, erfüllt mich mit dem Geist Gottes. Wisst ihr, das ist einfach. Das ist einfach, wenn wir Gott vertrauen. Es erfordert aber die Entschlossenheit, die Entscheidung. Diese Verantwortung nimmt Gott uns nicht ab. Und deswegen, ihr jungen Leute, wir wissen noch nicht, wie es mit euch weitergeht. Wir haben zurzeit keinen neuen Leiter oder neue Leiterin für euch. Wir beten dafür und es finden Gespräche statt. Aber trefft euch. Ihr liebt doch Jesus Christus. Trefft euch und ermutigt euch, auch wenn es momentan nur online geht. Betet füreinander, steht füreinander ein. Und liebe Älteren und Senioren, lernt es von den jungen Leuten, macht es ihnen nach. Betet füreinander, ermutigt euch mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, die ihr euch zusprecht. Lasst euch von Gott etwas schenken, was ihr dem anderen weiterschenkt. Denn das wird euer Herz erfüllen. Amen. Und das ist schon der Segen, den ich eben gesprochen habe. Lasst euch neu mit dem Geist Gottes erfüllen. Seid neugierig, Gott weiter kennenzulernen. Denkt niemals, ihr hättet Gott schon durch und durch erkannt und verstanden. Sondern erhaltet euch die Frische und den Hunger, Gott weiter kennenzulernen. Seid so mutig und verwurzelt euch in der Liebe Gottes. Und tut das, was er euch sagt. Empfangt diesen Mut. Und dann empfangt einen Augen, geöffnete Herzensaugen für alles, was Gott euch schon längst zur Verfügung gestellt hat. Denn dann verlieren die Alternativen tatsächlich ihren Reiz. Und ich befreie euch von der Dummheit, immer wieder die Beziehung zu Jesus Christus zu vernachlässigen. Sondern eine Sehnsucht vom Heiligen Geist soll euch packen, jeden Tag in Verbindung mit Jesus Christus zu leben. So seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das war's. Geht hin in Frieden, denkt an die Abstandsregelung, aber wir lassen uns noch ein Lied zusingen. Gell? Und beenden so den Gottesdienst. Ich darf euch, die ihr diesen Gottesdienst mitverfolgt haben, alles gute Wochen, eine gesegnete Woche. Denkt nochmal daran, Senioren, meldet euch an, dass ihr es nicht vergesst. Und unterstützt Matthias und Rosemarie durch eine großzügige Spende. Das könnt ihr gerne auch per Überweisung tätigen. Dankeschön.